Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
Willkommen zu einer weiteren Folge und dieses Mal ein Hattrick. Das ist das dritte Jahr in Folge, wo Affiliate Talks und wir von Next Level Affiliate Marketing Podcast uns zusammentun. Tom, willkommen und ich danke dir, dass wir zum dritten Mal zusammen den Rückblick 2024 machen können oder auch den Jahresrückblick 3.0. Wie geht's es dir?
Ja, mir geht's gut und ich freue mich auch riesig, dass wir tatsächlich auf den Hattrick bin ich gar nicht gekommen, hat aber auch auf jeden Fall so eingeleitet, dass wir tatsächlich die Tradition weiterführen und ich das auf jeden Fall auch mega finde, wieder im Dezember auf das ganze Jahr auf die Affiliate-Branche zurückzublicken und unsere beiden Podcasts zusammenwerfen.
Cool. Dann fangen wir doch einfach mal an und gucken uns mal an, was so bis dato passiert ist. Und wo starten wir? Wollen wir vielleicht mal mit den Updates der Netzwerke und der Portale anfangen?
Genau, gehen wir mal so ein bisschen durch die Netzwerke, letztendlich was passiert ist, was wir gelesen haben, was wir selber auch gesehen haben und da können wir letztendlich mal starten. Ich würde mal mit Tradedoubler starten. Gerne. Die haben letztendlich ja auch ihr Developer Documentation Portal letztendlich gestartet. Also auch, haben sie ja auch selber so gesagt, ein bisschen endlich an ihrer Plattform, an ihren Frontend letztendlich gearbeitet. Und tatsächlich kann ich auch an der Stelle gar nicht so viel mehr sagen, weil ich persönlich habe es jetzt nicht gesehen und erlebt.
Ich auch nicht. Ich glaube, das Einzige, ich könnte jetzt mal meinen Entwickler fragen, aber wir hatten da jetzt auch nicht so Berührungspunkte. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, einfach auch den Schritt weiter zu gehen. Gerade auch für uns, auch Agenturen, die ja zum Teil auch mit den APIs arbeiten und die Dokumentation brauchen, dass halt auch die Netzwerke daran arbeiten, sodass wir halt alle auch mehr Funktionalität bekommen, um auch einfach auch die Daten in unsere Systeme zu kriegen.
Ja.
Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wir werden einfach mal auch vielleicht dazu einen Link in die Shownotes packen. Also, wenn es jemand noch weiter interessiert und der da auch noch weitere Informationen haben möchte, kriegt ihr das dann einfach, wie schon gesagt, in beiden Podcasts unten in den Shownotes. Was gab es denn noch, was wir noch auf jeden Fall mitbekommen hatten, war auch das Update von Avon. Das heißt, Avon hatte ja auch zum Teil additional Features eingeführt, die zum Teil auch bezahlt sind. Hattest du die schon mal die Möglichkeit, die zu sehen und zu testen?
Tatsächlich bin ich wenig operativ unterwegs. Ich habe ein paar gesehen, vielleicht auch allgemein tatsächlich. Avon hat sich ja, glaube ich, so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, da wirklich mit Innovationen, neuen Tools voranzugehen, auch in der komplett strategischen Ausrichtung, letztendlich auch was die Budgets angeht. Und letztendlich, ja, da würde ich schon auch sagen, ist auch einiges letztendlich wieder passiert.
Voll, also das heißt, also du hast im Endeffekt ja die unterschiedlichen Pakete, wo du im Endeffekt den monatlichen Retainer zahlst. Und wir hatten im Endeffekt auch mit David, also damals Head of Agencies, auch gesprochen und eine Einführung. Das heißt, auch in den nächsten Systemen konntest du das wesentlich mehr Möglichkeiten. Du konntest die Journey komplett sehen, du konntest auch sehen, was für Produkte reingingen. Das heißt, also ich muss sagen, wir haben auch wirklich einige Statistiken gesehen, wo wir gesagt haben, krass, das ist ein super Mehrwert. Die Frage ist halt natürlich da auch, wie weit auch Advertiser dafür bereit sind, sage ich mal, mehr Geld zu bezahlen, um diese Informationen zu bekommen. Aber auf jeden Fall ist das schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Ja, sie hatten ja das, glaube ich, unter diese Summer Release 2024 ihre Innovationen letztendlich getroppt oder released letztendlich mit diesem Artikel, mit diesen Avon App für Publisher, diese Aufschlüsselung der Zahlen, die jetzt letztendlich möglich sind. Auch, glaube ich, die ersten KI-Ansätze sind gekommen, KI-generierte Profilbeschreibungen kamen raus, verschiedene E-Commerce-Plugins, Magento etc. Und ja, die haben auf jeden Fall, waren jetzt nicht faul, muss man letztendlich sagen. Ob so der ganz große Game-Changer war, aber das ist natürlich auch schwierig und muss natürlich auch nicht sein. Also wenn man natürlich das, was besteht, immer weiterentwickelt, ist es ja auf jeden Fall eine gute Sache. Und da dieses Jahr kann man auf jeden Fall nicht sagen, letztendlich die Netzwerke haben jetzt nichts Innovatives gemacht. Sie haben ihre Plattformen nicht verbessert, nicht angepasst. Ja, so ein ganz großer KI-Wurf auch noch nicht da. Es wird aber mit eingebracht. Das heißt, es fällt auch nicht komplett hinter. Finde ich tatsächlich, ja, muss ich sagen, positiv, was da 2024 passiert ist.
Definitiv, also gerade wenn du noch einen KI-Ansatz angeht, ich glaube, das war auch dieses Jahr, dass Edsel ja auch nochmal über die KI dann, dass du die Programmbeschreibung machen konntest, dass das gerade auch für kleinere Advertiser, die gerade ein Partnerprogramm starten und sich dann immer gefragt haben, was soll ich da eigentlich schreiben, konntest du irgendwie zwei Klicks machen und hattest auch die Programmbeschreibung fertig. Wir haben es mal getestet, überarbeiten sie dann auch meistens nochmal, aber ich glaube, das ist halt einfach auch so, also wir bewegen uns und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Man sagt ja immer, dass auch irgendwie die Netzwerke sich nicht bewegen. Also ich würde sagen, auch aus dem Entwurf, was ich jetzt auch weiß, was jetzt auch in der Planung bei einigen ist, nehmen sie sich dem auch schon an.
Ja, spannend war auf jeden Fall auch nochmal Richtung Avon, den Schritt, den die gehen möchten, vielleicht an der Stelle. Tatsächlich, diese Richtung hatten sie ja auch auf der Affiliate Conference nochmal auf der Bühne dazu zu erwähnt, dass tatsächlich, wenn nicht das bestmöglichste Tracking aufgesetzt ist vom Advertiser, letztendlich die Ersatzzahlungen über einen Schlüssel, also auch sehr, ja, forsch ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber zu sagen, hey, wir müssen hier für ein sauberes Tracking sorgen, für das Bestmögliche. Nur dann ist es eben fair, rein auf CPO, rein auf Performance-Basis zu vergüten. Und ja, das ist natürlich so ein spannender Ausblick tatsächlich, ja, wie und wann das dann noch durch und umgesetzt wird.
Ich glaube auch da ist es, soweit ich weiß, hieß es ja der Avon Conversion Protection Initial, richtig?
Glaube ich.
Und ich glaube, das Allerwichtigste ist ja da einfach, dass, sage ich mal, die Advertiser dazu motiviert werden, serverseitiges Tracking auch noch zu verbauen, was ja zum Teil halt einfach auch noch immer nicht der Fall ist. Und ich glaube, das ist halt einfach auch, ich meine, wir wissen ja selber, Advertiser sind zum Teil auch bequem und ich meine, das Cookie-Tracking ist halt einfach nochmal allgegenwärtig, aber wir müssen halt alle auch uns da weiter bewegen, weil ich glaube, was wir auch gerade sehen, also auch dieses Jahr, es gibt immer mehr auch Premium-Platzierung, Verlagshäuser, die mit einem arbeiten können und da müssen wir halt auch alle gewährleisten, dass das Tracking funktioniert. Und ich finde immer so, man wird sehr, sehr schnell nervös, wenn irgendwie das Google AdWords-Tracking nicht vernünftig sauber verbaut ist, aber wenn irgendwie Affiliates da nicht verbaut sind, also merken wir das zum Teil auch als Agentur immer dadurch, dass wir ein Tracking lost haben und wir dann erstmal nachhaken müssen, weil auch das Bewusstsein zum Teil bei den Advertisern fehlt. Und ich glaube, es ist halt einfach auch wichtig, auch Fairness halber da jetzt auch verstärkt Leute und noch etwas zu incentivieren. Und ich glaube, das Einfachste ist halt da auch zu gehen, hey, wenn du es nicht machst, musst du es halt dafür bezahlen. Ich würde es wahrscheinlich noch mal ein bisschen diplomatischer machen und ich glaube, du hast ja auch, also soweit ich weiß, auch noch eine 6-monatige Übergangsphase, wo die Leute das auch noch implementieren können. Aber tendenziell ist es ja ein generelles Problem von allen Netzwerken, dass sie im Endeffekt ja das serverseitige Tracking verbaut werden muss und dass es einige Advertiser halt einfach nicht machen. Gerade die Kleinen. Also daher bin ich auch dafür, vielleicht auch mal global, nicht nur auf Avon, sondern einfach auch vielleicht von unserer ganzen Industrie und allen großen Netzwerken da auch vielleicht auch einen einheitlichen Weg zu gehen, weil im Nachhinein hilft es allen Publishern und noch uns allen Werbetreibenden.
Genau. Ja, einheitlichen Weg dahin bezogen schon. Wäre natürlich schön, wenn jeder seine eigenen Paketchen und Ideen da vielleicht auch packt, dass natürlich ein schöner Wettbewerb da ist letztendlich und es da vielleicht auch eben je nach Advertiser-Art, Größe etc. auch verschiedenste Angebote gibt. Aber grundsätzlich, ja, bin ich da auch dafür, dass wir da gerne einen einheitlichen Weg gehen. Vielleicht nochmal, ich hatte es kurz vorhin schon erwähnt, diese Avon-App für Publisher, wo du sehr leicht jetzt deine Links erstellen kannst, um die direkt in Social Media letztendlich reinzupacken. Finde ich auch einen guten Schritt, weil ich auch hier 2024 hat sich so ein bisschen was bewegt, dass tatsächlich meiner Meinung nach so ein bisschen Influencer-Marketing ein bisschen näher an Affiliate-Marketing wieder ein bisschen zusammengerückt ist. Okay. Natürlich gibt's noch die harte Trennung in dem Kanal. Und es gibt eben noch die großen Influencer mit fixen Budgets, aber gerade letztendlich im Mikrobereich, die auch oftmals einen höheren Impact auf die Performance letztendlich haben, finde ich auch solche kleinen Tools, eben gesagt, die jetzt kein Riesenwurf sind, aber einfach eine innovative, schnellere, einfache Anwendung, dass man sowas nicht vergisst und auch da anpackt, finde ich auch sehr gut.
Cool, spannend. Also auch dazu bewegt sich einiges. Dann gab es ja auch noch, sage ich mal, einen Relaunch unserer gelben Seiten.
Ja, genau, und tatsächlich die 100partnerprogramme.de. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die vielleicht tatsächlich länger nicht drauf geguckt haben, gerne drauf gucken. Glaube ich aber mittlerweile hat sie da mitbekommen. Auch die hatten ihren Relaunch, schaut optisch schön aus, neuer Aufbau. Ich glaube aber auch hier tatsächlich der größte Change war mit diesem Relaunch, kam letztendlich aber auch ein Abo-Modell. Das heißt, die Listung für Agenturen, für Advertiser, also um sein Partnerprogramm da darstellen zu lassen, listen zu lassen, ist jetzt auch kostenpflichtig seit August 2024, glaube ich. Also auch hier gab es eine Übergangsphase. Ich weiß jetzt nicht, wann, wie oder wie da schon rausgeflogen letztendlich ist. Und ja, das war da, glaube ich, auf jeden Fall soweit das Neueste. Und jetzt meine Meinung muss natürlich 100 Partnerprogramme auch zeigen, dass diese Monetarisierung, das heißt, dass ich, wenn ich als Advertiser oder Agentur bezahle, dass es auch einen Mehrwert hat. Das ist jetzt simpel für 2025 deren Aufgabe. Find's aber natürlich sehr gut, eben wie du sagst, gelbe Seiten, dass es wirklich so ein unabhängiges Portal gibt, wo man sich als Publisher letztendlich da informieren kann, dass einfach ja einen Ort gibt, wo besondere neutral, nicht innerhalb vom Netzwerk, wo besondere Publisher-Aktionen, limitierte Provisionserhöhungen, Startaktionen, letztendlich Publisher-Rallies könnten auch wieder so ein bisschen kommen. Das ist ja alles so ein bisschen eingeschlafen.
Ja.
Ja, dass es da eben so eine Plattform gibt, die sowas neutral zeigen kann. Also ohne, dass es innerhalb vom Netzwerk ist, wo ich als Publisher übergreifend mich zurechtfinde.
Definitiv. Ich glaube, wichtig ist halt einfach auch, ich meine, jeder ist auch bereit zu zahlen. Wir kommen ja alle aus dem Performance-Marketing. Das heißt, am Ende ist es ja die Frage, wie viel Leads generiert man oder auch wie viele neue Publisher kriegt man darüber. Und ich glaube, das ist jetzt im Endeffekt auch ja der Schritt, für 100 Partnerprogramme zu gucken, was sie im Endeffekt auch 2025 bewegen können. Weil,
ja. Ich glaube, die Neuerung kann ich kurz zusammenfassen. Ich habe die tatsächlich gerade vorliegen. Das sind einmal die Affiliate-Jobs, die dabei sind. Also es wird hier auch eine Jobbörse geben, Stellenangebote. Auch da kommt es natürlich darauf an, ja, sind da aktuelle Angebote drin? Das ist natürlich wieder die Aufgabe, also das auch einfach mit Leben zu befüllen und zu pflegen. Events werden jetzt auch aufgelistet. Auch hier natürlich musst du dann eben sehr vollständig sein. Da gibt's ja viele Stellen letztendlich, wo man sich auch einen Überblick über die Affiliate- oder allgemein E-Commerce, Online-Marketing-Events, Messen, Workshops, Webinare suchen kann. Aber auch hier, wenn die natürlich auch mit kleineren Webinaren, mit speziellen, mit Deep-Dive-Webinaren, die mit zeigen können, wäre natürlich auch top. Auch Mehrwert für die Branche dann letztendlich. Genau, die API-Anbindung ist neu. Das heißt, dass es Schnittstellen gibt. Das heißt, wenn eine Programmbeschreibung im Netzwerk irgendwo aktualisiert wird, dann muss man nicht extra noch an 100 Partnerprogramme erwenden, sondern auch hier ist immer die Programmbeschreibung aktuell. Ich muss sie nur an einer Stelle ändern, finde ich auch sehr gut. Und genauso natürlich gibt es in den Profilen, die man zeigt, letztendlich auch ein paar Neuerungen mit irgendwelchen Call-to-Action-Buttons, die jetzt da schneller und einfacher ist, mal bei der Anmeldung, ist mal eben bei der Publisher-Aktion. Und ich glaube, das waren so die Hauptneuerungen, die sie jetzt auch so beworben haben. Und wie eben schon gesagt, jetzt kommt es eben darauf an, das lebendig zu halten und da eine schöne Plattform draus zu machen. Mich würde es freuen, wenn es funktioniert. Und was ich auch sagen kann, die Monetarisierung, der Schritt ist auch erstmal in Ordnung. Und Preis sind sie auch letztendlich ja nicht, wie heißt es, was man nicht machen darf im Marketing, Wucherpreis oder sonst irgendwas. Also es ist auch erstmal so in Ordnung gewesen, wie die draufgegangen sind. Aber so viel dazu.
Wir warten da einfach mal ab, wie die Entwicklung ist. Dann würde ich sagen, zu unserem Jahresrückblick 4.0 können wir da mehr erzählen nächstes Jahr.
Hoffentlich, genau. Und hoffentlich Positives.
Ja, definitiv, cool. Dann hat sich ja nochmal einiges auch in der Tracking-Landschaft geändert. Was war für dich, sage ich mal, auch in diesem Jahr, sage ich mal, nochmal irgendwie Updates oder auch im Rückblick, was, wo du sagst, hey, das ist ganz schön spannend gewesen?
Ja, spannend war natürlich, dass angeschoben wurde in Sachen Server-to-Server-Tracking von den Netzwerken. Es ist viel noch mehr Klarheit reingekommen. Ich brauche auch mein Consent, auch für Server-to-Server-Tracking. Also viele Sachen sind jetzt klar und deutlich geworden. Die Netzwerke sind, glaube ich, mittlerweile auch zufrieden, was die Umsetzung bei den Advertiser letztendlich soweit angeht. Und dann kam natürlich die große Nachricht, was Third-Party-Cookies letztendlich angeht, dass da Google erstmal nochmal ausbremst, diese Abschaffung. Das ist natürlich zur Freude von Retargeting-Partnern. Das heißt, da so ein bisschen Drive aus der ganzen Sache einfach von Google auch wieder rausgenommen worden ist. Und ja, das waren eigentlich so zusammenfassend. Also es war nicht mehr so das ganz Big-Thema 2024. Also es war ein Thema, es war aber klar, was die To-Dos sind und was passiert und es wurde viel gemacht und es wurde nicht mehr so viel drüber geredet und berichtet, außer natürlich solche Schlagzeilen, die dann natürlich kamen.
Ich glaube, was man dann noch sehen kann, also ich glaube auch gerade, es war halt auch eine Handlungspflicht, also was ich halt auch noch spannend fand, war einmal noch das Thema Link Declaration, auch gerade wegen dem Update von Apple, was da kam, dass halt zum Teil auch die Parameter aus den Links rausfliegen, wo wir noch immer alle am Überlegen sind, wie das natürlich auch Impact für uns hat, gerade weil wir ja schon in den URLs Parameter noch haben. Und eine andere Sache, die, glaube ich, auch die Webhooks und das serverseitige Tracking motiviert haben, war im Endeffekt auch noch das Update im Sommer von Shopify. Also die haben ja im Endeffekt die Conversion Pixel eingeführt. Das heißt, du darfst ja jetzt nicht mehr wie früher fleißig additional Skripte auf der Checkout-Seite verbauen. Und das haben sie auch durch Zufall einfach mal einen Monat vorher gemacht, vor der Deadline, ohne irgendwie was zu sagen. Das hat erstmal dazu geführt, dass irgendwie cookie-basiertes Tracking gar nicht mehr funktioniert hat. Aber da hat man halt auch wirklich bemerkt, wie gut es ist, auch gerade mit den Plugins der Netzwerke, dass sie halt da fast überall schon serverseitiges Tracking verbaut hatten und damit auch das Tracking wenigstens sicherstellen konnten, serverseitig. Klar hattest du dadurch gewisse Nachteile, aber ich glaube, das war halt auch wieder auch der Punkt für mich und ich glaube auch für einige Advertiser zu sehen, hey, das hat doch Sinn. Es ist sinnvoll, alles einzuführen, dass du halt mehrere Arten des Trackings über Layer hast, die sehr, sehr wichtig sind. Und das war das eine, glaube ich. Und eine andere spannende Sache ist ja noch immer, und es ist auch nochmal ein Problem in meinen Augen, so bei Shopify, wir haben ja noch immer das Problem, dass wir dritte Skripte über die Container-Tags, gerade auf der Checkout-Seite, nicht sauber laden können, weil noch immer auch Shopify JavaScripte blockt. Und ich glaube, das ist halt auch ein Thema. Wir werden immer mehr sehen, dass auch die Shop-Systeme versuchen, ihre Checkout-Seiten zu limitieren. Und ich glaube, da müssen wir halt auch noch als Industrie ein bisschen schneller sein. Das Problem ist, ehrlich gesagt, wir haben es auch im BVDW erlebt, mit Shopify zu reden. Das ist eine sehr einseitige Beziehung. Also wenn jemand auch von Shopify das hören würde, wir wären gerne bereit, einfach auch mal als Industrie mit euch zu reden und zu gucken, wie wir da eine Lösung finden. Aber das war, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt, wo ich gesehen habe, hey, das geht in die eine Richtung. Und der Vorgang von auch Avon gesagt hatte, Avon hat ja auch dieses Jahr eingeführt, immer als Fallback, dass serverseitiges Tracking gerade bei den Neustarts rein muss. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Thema, die dazu führen, dass wir immer mehr serverseitiges Tracking sehen werden. Aber sie machen es auch einfacher, die Netzwerke. Also gerade durch die Plugins von den Netzwerken hast du eigentlich automatisch meistens auch bei den gängigen Shop-Systemen S2S gleich drin. Und das ist auch sehr einfach, weil ich glaube, auch in den letzten Jahren war ja immer das große Problem und die große Angst, wie sollen das gerade Advertiser, gerade kleine und mittelständige Advertiser implementieren. Da sind die Netzwerke definitiv auch auf die Advertiser zugegangen.
Ja, das sehe ich auch so. Aber wenn das Tracking top funktioniert, gibt es ja immer noch die Möglichkeit, der User schaltet es ab. Google hat natürlich das mit den Third Parties ein bisschen zurückgenommen. Trotzdem hat sich wieder ein bisschen mehr in Sachen Datenschutzfunktionen, also mehr Kontrolle zu den Cookie-Einstellungen bekommen. Diese ganzen Privacy-Optionen, die letztendlich die Browser Google letztendlich mit anbietet. Wie findest du, hat sich das entwickelt? Vielleicht auch bei den Usern? Das war ja auch mal dieses Verständnis auch für den Consent. Was mache ich da überhaupt? Denkst du, dass das tatsächlich ein bisschen mehr angekommen ist? Was sind überhaupt Cookies? Was schalte ich da überhaupt ein aus? Was habe ich denn überhaupt für Kontrolle? Was sind eigentlich meine Cookie-Einstellungen? Findest du, da hat sich irgendwo was bewegt jetzt tatsächlich bei den Usern, was irgendwie einen Einfluss auf die Affiliate-Branche hat?
Also das ist natürlich relativ schwer aus meiner Sicht, weil ich natürlich in so einer Bubble drin bin, wo wir über nichts anderes reden, außer über Consent Manager. Ich würde aber sagen, nein, weil im Endeffekt dafür müsste ja auch in irgendeiner Art und Weise Information gepflegt werden, sei es auch von dem Gesetzgeber, der das ja auch in die Richtung gebracht hat. Und ich glaube, die meisten Leute haben noch immer dogmatisieren Cookies, weil sie meinen, dass wir dadurch irgendwelche Daten klauen. Also ich sehe es selber bei uns, wir haben eine relativ hohe Opt-out-Rate noch immer bei Neukunden. Das heißt, wir reden auch immer von 50-60%, die Opt-outen, was natürlich exorbitant schlimm ist für einen Kanal, der performancebasiert abrechnet. Gerade auch in der Messbarkeit, was bringt im Endeffekt der Kanal? Also ich habe immer auch die Diskussion mit Advertisern, die sagen, ja, das bringt ja gar nichts, wo ich meinte, aber bei 50-60% kannst du es ja gar nicht wahrnehmen zum Teil. Gerade wenn sie so das Standard-Setup haben, so über Google Analytics. Also ich finde persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt.
Nee, also es ist super schwierig natürlich zu sagen letztendlich, aber es ist auch wirklich, wenn sowas passiert, sich was bewegt, wann, wie, an welchem Zeitpunkt und selbst wenn man dann letztendlich irgendwie schaut, versucht über Analysen, über die Zahlen, da müsste man so viel Affiliate-Programme zusammenwerfen. Am ehesten könnten es noch Netzwerke, wenn es heißt, jetzt kam wieder irgendwie, ist irgendwas ausgerollt worden, was man oft auch gar nicht so irgendwie wie weiß. Und dann, bis das beim Nutzer angekommen ist, wenn da jeder Einzelne nochmal an seinen Cookie-Einstellungen rumklickt, da vielleicht mal unbewusst oder bewusst was einen ausschaltet, das finde ich ist tatsächlich so ein bisschen so eine Blackbox. Was eben aber noch ausgeblieben ist, ist irgendwie so ein großer Job mit irgendeinem großen Release, mit irgendeiner neuen Box oder Einstellungsmöglichkeit im Browser. Und von dem her kann ich auch tatsächlich gar nicht so viel mehr dazu sagen.
Obwohl, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwann mal dieses Jahr auch noch gelesen gehabt, oder ich habe es geträumt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe es gelesen gehabt, dass es auch nochmal die Grundidee gab, auch nochmal zu überlegen, dass es eigentlich, dass der Consent per se erstmal wieder zurückgestuft wird und dass es dann im Endeffekt Standard-Cookie-Einstellungen im Browser gibt, die du irgendwo in den Settings einstellen kannst. Ich glaube, der Punkt auch hierbei ist wiederum, es muss halt irgendwie auch ein Bewusstsein dafür da sein, bei Kunden, weswegen es Cookies gibt. Und es ist ja einfach jetzt nicht nur dafür da, um irgendwie Werbung auszusteuern, sondern auch um andere Sachen zu machen, um Messbarkeit hinzukriegen. Und ich glaube, da sollte man auf jeden Fall nochmal ansetzen. Frage ist halt, kann es ein Netzwerk, können wir es auch als Industrie, weil das Problem betrifft ja jetzt nicht nur uns, es betrifft ja auch andere Kanäle. Oder ist es da halt natürlich auch Aufgabe des Gesetzgebers, daran zu gehen? Ich glaube, am Ende müssten es wahrscheinlich die Privatwirtschaft, also ergo wir machen, weil sonst wird es irgendwie nicht passieren. Ja. Aber das wird, glaube ich, auch nochmal ein spannendes Thema. Und was ja auch noch dazu kommt, ist, dass wir jetzt auch gerade auch im BVD uns überlegen, was für andere Möglichkeiten gibt es zu tracken. Gerade auch in Bezug darauf, dass wenn irgendwann mal die Link Declaration wirklich abgeschafft wird, weil Browser zum Teil halt auch die Links cutten, wie wir da weiter vernünftig tracken können. Also wir hatten es selber auch gesehen bei einem unserer Kunden, mit dem hatten wir auch einen Podcast, dass alleine bei Apple Traffic, gerade bei den, also die machen halt super viel SEA. Und bei den ganzen SEA-Kampagnen, bei 25% der SEA-Kampagnen, bei Apple haben sie schon gar keine Click-ID mehr von Google übergeben bekommen, weil die weggecuttet wird. Und wenn du das halt siehst, es ist halt einfach ein Riesenproblem, was wir haben, generell im Online-Marketing, wo wir einfach auch noch weiter dran arbeiten müssen, aber wo wir auch zum einen ein Bewusstsein schaffen müssen, weil ich glaube, die meisten Leute wissen das gar nicht und schalten einfach fleißig weiter Werbung und verstehen gar nicht, dass allein gefühlt ein Viertel davon gar nicht mehr irgendwie messbar ist.
Was man nochmal anstoßen könnte, das ist mir auch letztens tatsächlich nochmal gekommen, es hat sich ja soweit etabliert und das ist fein, dass der Consent nicht notwendig ist für Cashback-Loyalty aufgrund von technisch notwendig und das Interesse vom User da, weil er will seine Punkte und er will sein Cashback haben und somit ist es natürlich technisch notwendig, wenn er kommt. Das heißt, die sind ja raus aus der Geschichte. Gibt auch von Netzwerken Gedanken und Ansätze zu sagen, naja, wenn ihr jetzt einen Content-Commerce-Artikel liest, irgendein Advertorial über ein Produkt und dann holt er sich ja auch seine Informationen und wenn es dann letztendlich, also auch diese Weiterleitung war ja auch irgendwo vom User ein Interesse, ist die Frage natürlich, er liest den Artikel umsonst, den Advertorial-Artikel und es ist ja auch irgendwo klar, dass das aufbereitet wird, dass es monetarisiert werden muss und dass man diesen Ansatz sagt, hey, du hast dich hier über das Produkt informiert, kostenlos, es wird aber monetarisiert, hier geht's jetzt zu dem Produkt, über dich, das du informiert hast, die du verglichen hast, also in Richtung Preisvergleiche letztendlich auch oder letztendlich irgendwelche Widgets, die man einbaut, um Tarife so zu vergleichen, also wirklich ein Dienst, den der User letztendlich nutzt, kommt dann eben auf die Produktseite, das Interesse ist da, schließt eins ab und zu sagen, okay, du hast umsonst vergleichen können, du hast dich bezahlt, Monetierung dahinter ist eine andere. Und das ist technisch notwendig. Also diesen ganz anderen Ansatz zu sagen, es ist technisch notwendig, damit es diesen Dienst umsonst gibt, den der User ja letztendlich nutzen möchte. Also ähnlich wie bei Cashback, aber eben auch ohne, hey, du kriegst wirklich als User was zurück, weil er kriegt ja im Endeffekt was anderes. Er kriegt jetzt kein Cashback als Dienstleistung zurück, sondern er kriegt halt einfach seinen Artikel oder seine Information zurück. Und ja, dieser Ansatz fährt auch ein Netzwerk und ist ja sehr spannend und weiter, vielleicht auch irgendwie weiterzudenken. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwo final schon beurteilt ist. Irgendwann glaubst du ja diesen Punkt, wo dann klar war, Anfang haben wir alle auf das berechtigte Interesse gesetzt. Und dann wurde aber klar, nee, der Affiliate-Cookie muss in die Marketing rein, ist consentpflichtig. Dann wurde eben Payback und andere Loyalty-Partner jetzt da wieder rausgenommen, was auch fein ist und ja, jetzt könnte man wieder ein bisschen weiterdenken, ob es nicht doch noch mehr Schlupflöcher geben wird.
Voll. Das ist ja
also ein neues Ansatz jetzt tatsächlich.
Also ich finde den Ansatz sehr, sehr gut und ich finde halt auch, also du bietest ja halt einfach was an und ich glaube, die Frage ist ja auch da immer klar, also ich würde immer sagen, solange es transaktional ist, also wie schon gesagt, du hast einen Commerce-Content und dann kaufst du ein, dann muss wenigstens irgendwie die Conversion messbar sein. Alles andere, dass irgendwie die Containertext nicht geladen werden oder das verstehe ich alles halt. Und da müssen wir halt einfach gucken. Also ich glaube, das Wichtigste ist auch da, zum Teil gibt es ja noch, glaube ich, auch keine Rechtsprechung. Ich bin jetzt auch kein Jurist und
mir ist auch nichts tatsächlich bekannt, dass da schon tatsächlich was gibt.
Also daher wäre das halt auch auf jeden Fall mal echt auch mal eine Denke, mal da weiterzugehen. Also liebe Datenschutzrechtsanwälte der Netzwerke und Beauftragte, gibt es da was? Wenn ja, sag uns auch mal Bescheid. Weil du willst ja eigentlich auch gerade den Commerce-Content und auch den Top-Funnel und auch diese ganzen, also wirklich den Premium-Content, den wir ja auch haben, in irgendeiner Art und Weise schützen. Und das ist halt nicht möglich, wenn irgendwie 70% am Ende sagen, ich akzeptiere keinen Cookie. Weil dann ist der Performance-Ansatz halt auch weg.
Weil was, glaube ich, die User schon merken, wenn ich was Redaktionelles lesen will, ich kann es am Beispiel von Kicker sagen, willst du hier weiterlesen, dann bitte bezahlen. Also mal schauen, das macht langsam Fortschritte, hätte man schon weiter können, Bild Plus, man kennt das alles. Man kommt aber natürlich noch an ganz viel oder man kann noch genug lesen, ohne zu bezahlen. Also ist dann wirklich sehr nischig, also wenn ich wirklich im Fußball alles lesen und wissen will. Aber Kicker hat da schon einen großen Schritt gemacht, auch spannende Artikel rauszunehmen, aus denen, das kann hier jeder lesen. Also von dem her wäre das so der Ansatz. Gut, jetzt haben wir gesprochen über Netzwerke, Plattformen, Tracking-Landschaft. Lass uns mal über die Publisher-Landschaft sprechen.
Ja, da hat sich auch einiges getan. Zum einen wahrscheinlich, ich weiß nicht, in Deutschland ist es jetzt noch nicht abgeschafft, aber sag ich mal, Google hat sich mal wieder in die Publisher-Landschaft gedrückt und gesagt, wir versuchen mal irgendwie das ganze Geschäft zu destroyen wieder mal und bieten jetzt auch direkt Gutscheincodes an. Was hältst du denn davon?
Da haben wir tatsächlich im Team dann gesprochen, als ich glaube, es war eben dieses Rollout für DE auch angekündigt und mit diesem Tag. Wir haben dann da ganz speziell auf Gutscheinpartner, auf die Programme geschaut und muss tatsächlich sagen, wir haben nichts bemerkt. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, ob dies mit dem Rollout für DE auch so funktioniert hat.
Ich habe es jetzt auch noch nicht bemerkt, weil sonst hätte man ja irgendwie Klagen gehört. Das Einzige, was ich noch sehr, sehr spannend fand, das hatte ich gerade auch einem Kunden, den wir in den USA betreuen, Edge hat jetzt auch eine eigene Extension in ihrem Browser, die halt rein theoretisch auch irgendwie alle Couponseiten screent und im Endeffekt deinen Gutscheincode nimmt. Das ist jetzt auch mal eine Entwicklung, die ich noch gesehen habe, die ich auch spannend finde, gerade weil du halt einfach das Problem hast, dass du auch gerade so ein Traffic relativ schwer tracken kannst. Also gerade wenn du nur irgendwie Gutscheincode trackst, zum Teil sind die auch gar nicht in den Partnerprogrammen drin. Das war auch nochmal eine Entwicklung, die ich aus den Staaten gesehen hatte. Jetzt in Deutschland habe ich es noch nicht mitbekommen. Ich hatte jetzt auch gerade vorgestern mit einer relativ großen Couponing-Seite auf der Veranstaltung, wo wir uns ja auch gesehen hatten, geredet und der meinte, es gab jetzt irgendwie Google-Updates, das war eigentlich vorteilhaft für die und das Geschäft läuft eigentlich ganz normal weiter. War ein sehr, sehr gutes Jahr für auch die Couponing-Seiten.
Also abwarten. Ja, also wir haben da auch nichts beobachtet, was sich irgendwie krass auf die Couponing-Seiten auswirkt, außer wenn natürlich der Advertiser sagt, wir verlassen das Vertical oder die Strategie. Aber ansonsten jetzt tatsächlich hier haben wir jetzt keine Auswirkungen gesehen von den Ankündigungen oder von Extensions etc.
Was wir sonst noch erlebt, also was ich noch ganz, ganz spannend fand, auch dieses Jahr war im März irgendwie auch das Update des Digital Market Acts, dass im Endeffekt jetzt auch CSS-Partner ihre eigenen Seiten bewerben dürfen. Das heißt, also sie dürfen halt ihre eigenen Preisvergleicher bewerben. Das wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass ein bisschen der Wettbewerb auf dem CSS-Markt zunimmt. Ich habe es jetzt auch bei Idealo gesehen, dass du natürlich nach gewissen Produkten suchst im Google Shopping-Umfeld und dann Idealo-Werbung siehst, die halt auch zu Idealo führt und nicht mehr zu Merchant. Ich habe das aber auch jetzt schon für einige Publisher auch gesehen. Also Redbrain als bestes Beispiel verlinkt auch zu ihrer eigenen Suchmaschine. Das fand ich auch ziemlich, ziemlich interessant.
Ja, ist natürlich auch spannend, weil du da natürlich auf der eigenen Suchmaschine dann einfach noch ein paar innovative Möglichkeiten für den User, auch sei es einfach nur im Look and Feel, aber auch andere Ideen, da nochmal letztendlich mehr reinpacken kannst, was ich ja sehr spannend finde. Vor allem, um da mal kurz auszuholen, Idealo hatte mal, ich glaube noch nicht so ganz groß nach außen, ja auch mal was angekündigt in Sachen KI, weil das finde ich, wenn man sagt Produktsuche, beim User finde ich, da wird sich viel tun in Sachen KI, was wir natürlich von den SEO-Kollegen wissen und einfach vom SEO-Kanal, dass sich allein das Fragen nach Artikel, dieses Suchen wieder geändert hat durch die KI, durch ChatGPT. Das heißt, man gibt im Endeffekt wieder viel, viel mehr ein. Man switcht auch eben teilweise schon auf gewisse KI-Tools. Und ja, da gibt es dann natürlich auch neue Möglichkeiten. Also, dass eben generisch gesucht wird. Ich suche dann einen gelben Schal und dass dann eben nicht nur algorithmisch, sage ich mal, die Feeds durchleuchtet werden, sondern ja durch die KI viel innovativer geguckt wird, was könnte jetzt da vielleicht auch passen. Also mehr über das Scannen, mehr über den Input, der über die Programmbeschreibungen reinkommt, über die Feeds, kann die KI, glaube ich, vielleicht auch besser und vielleicht auch anders ausspucken. Also da bin ich mal gespannt, was sich da noch tut.
Das ist so cool, dass du das gerade ansprichst. Ich hatte gestern noch hier in der Fachhochschule in Palma, hatte ich einen Vortrag gehalten über Affiliate Marketing und da war eine Studentin, die danach ankam, weil ich habe das Beispiel immer genommen, Vitamin D, weil ich Vitamin D einen Mangel hatte. Und dann kam sie und meinte so, ja.
Was, du bist auf Malle und hast Vitamin D-Mangel? Das könnte ich jetzt von mir sagen, im grauen Deutschland,
ist seit Oktober durchgehend grau. Auch hier leider. Komischerweise, ich weiß nicht, ob mein Körper es nicht annimmt, aber auf jeden Fall kam sie im Endeffekt nach der Vorlesung an und meinte so, hey, darf ich dich mal was fragen? Ich dachte, ja klar. Und sie meinte, sie hatte halt über Black Friday zum einen natürlich die klassischen Preisvergleiche geguckt, aber sie hat halt auch als Beispiel über ChatGPT gefragt, hey, was ist denn das beste Angebot bei dem und dem Produkt? Und ich saß da und war komplett baff, weil Also ich wäre überhaupt nicht auf die Idee gekommen, über ChatGPT zu fragen, hey, was ist denn jetzt gerade der günstigste Preis? Wo kriege ich das denn? Und ich saß da und meinte, ja, stimmt. Und du siehst gerade auch an diesen jungen Menschen, wie sich halt auch das Suchverhalten ändert. Also ne, ich bin ja im Gegensatz zu denen ein alter Sack. Also ich wäre bis dato noch nie auf die Idee gekommen, über ein KI-Tool nach Produkten zu suchen.
Ja, es gibt aber auch da schon Publisher-Ansätze. Sich jetzt noch nicht so einer durchgesetzt, der tatsächlich auch, also du machst deine Anfrage, kriegst deine Antworten hier, ich möchte da und da hinreisen. Und dann kommen schon Reiseangebote. Das ist aber einfach noch, ja, also noch sehr algorithmisch schon auch mit drin. Aber ich glaube, ja, da bewegt sich dann letztendlich was. Und das ist tatsächlich auch für SEO-Seiten natürlich, finde ich, schon ein großer Punkt, was sich da wie verändern wird in dieser Suche. Und ja, vielleicht bei Idealo zu bleiben, passt der Punkt RIP-Ladenzeile, gehört ja beides zu Axel Springer. Es wurde ja letztendlich Ladenzeile, sag ich mal, geschluckt von Idealo. Das heißt, Idealo ist jetzt kein vorwiegend, ich glaube, man nimmt es oder auch die User nehmen das viel noch wahr, Suchmaschine für Technikgeschichten. Also die hatten Sneaker, so hatten sie ja schon noch vor Jahren mit aufgenommen. Sind jetzt noch mehr in Sachen, also die, sag mal, die Kleidung von Ladenzeile ist jetzt einfach bei Idealo mit drin, so um das ganz salopp zu sagen. Ja. Und ja, hat sich einfach so entwickelt. Ich glaube, Gründe, was die genannt hatten in den Artikel, warum Ladenzeile abgeschafft wird, waren die Ranking durch Abstraffungen, diese Marktentwicklung mit den Vergleichsplattformen, also sei es jetzt einfach CSS, die Leute haben kein Ladenzeile mehr irgendwo gebraucht und eben dieser Sichtbarkeitsverlust, und dann hat man gleich gesagt, da packt was eben bei Idealo mit rein.
Aber spannendes Thema. Also ich glaube auch da geht auch noch einiges. Wir hatten ja jetzt ja auch weitere Themen der Zusammenführung. Also ich glaube auch Schulengel wurde jetzt auch Teil von Gooding.
Und ja, genau. Ja, GSG ist ja noch größer geworden und sich wieder mal gerebrandet. Heißt jetzt Atholz. Ich hoffe, ich sag's so richtig.
Ja,
so lese ich es zumindest. Und genau.
Und danach haben wir auch noch erlebt, also es gibt ja jetzt auch das MyDeals Creator Programm. Also was ja auch, glaube ich, ganz spannend ist. Insofern, dass jetzt auch MyDeals, ja, sag ich mal, der Community und auch den Heavy-Usern, die halt auch wirklich die spannenden Deals reinstecken, auch monetär belohnen möchte. Was ich, glaube ich, auch ein spannender Ansatz ist. Also ich habe es ehrlich gesagt nur gelesen, mehr weiß ich auch nicht.
Ebenfalls, und natürlich jetzt auch der Impact, ob dann, ne, das ist natürlich auch, wenn du als Agentur dann die Kunden hast, auf wen das jetzt irgendwo, ne, das ist natürlich sehr flächendeckend, es gibt sicherlich nochmal einen Aufwind, ist natürlich ein bisschen die Gefahr, dieses wirklich Community-Lebendige, das heißt, ich brauche kein Geld, ich habe da gar keinen Ansatz, sondern ich habe einen coolen Deal entdeckt, ich habe einfach den Lust, das zu teilen, dafür weiß ich, jemand anders teilt, also wirklich dieses komplette freie User-Gehen, was er eben mal dies hatte, bricht es natürlich so ein bisschen auf. Es ist immer schwierig, wenn irgendwo eine Monetarisierung oder Kommerzialisierung mit reinkommt. Aber kann dann natürlich auch die Qualität der Deals, die gezeigt werden. Also wenn jemand sagt, ich suche hier was, werde dafür belohnt, wirklich das rein. Vielleicht, ich finde den Ansatz gut. Und welchen Impact das jetzt tatsächlich hat oder wie groß der dann am Ende sein wird, weil gute Deals waren gute Deals, das jetzt mehr werden, das werden wir letztendlich sehen oder beobachten. Aber auch ein cooler Schritt, so einen ganz, ganz leichten Hauch von Twitch hat es ja, also MyDeals twitcht ja auch mit ihrem Kanal und da einfach zu sagen, hey, du wirst belohnt, wäre vielleicht sogar interessant, hey, ich habe deinen Deal genutzt, der war so super, hab 30 Euro gespart, hier kriegst einen Euro von mir rübergeschickt, das wäre der komplette Twitch-Ansatz nochmal. Und ja, spannend auch hier, bewegt sich was und das sind natürlich tolle Kanäle und ja, was immer gut ist für unsere Advertiser, wenn sich da einfach irgendwo was bewegt. Und wir als Agentur denen auch immer letztendlich was Neues erzählen können, was sich da bewegt und spannend.
Und dann hatten wir noch auch dieses Jahr, also wenn wir jetzt mal so Event-Recap machen, wie war für dich dieses Jahr, was Veranstaltungen angeht? Mir kam es so vor, es waren mehr.
Es waren insgesamt mehr, aber das ist natürlich immer so ein bisschen auf wie viel man war. Ja. Ich glaube, ich war auf der OMR, ich war auf der K5, ich war auf der Affiliate Conference. Ja, ich glaube, das waren meine drei Events. Insgesamt als Mike's Post 360 war glaube ich, tatsächlich auf allen, also wirklich vom Avent Think Tank. Wir hatten ja selber unsere kleinen Breakfasts, logischerweise auf der Tactics. Und ja, war auf jeden Fall richtig was los. Ich persönlich bin jetzt Fanboy von der K5. Einfach die Qualität der Vorträge, das ganze Umfeld, wie das präsentiert wird, das hat mir einfach auch, ja, gefallen. Also war mega. Ich weiß nicht, ob du schon mal warst.
Nee.
War das erste Mal. Ich hatte dann eine Masterclass gehalten, auch eben zum Thema Performance Marketing. Und ja, war da einfach durchgehend happy.
Cool. Also ich war dieses Jahr, wo war ich denn? OMR, die Mexico Tactics, dann nochmal die Tactics Mallorca. Es war ein Heimspiel für uns, was natürlich auch sehr, sehr spannend war. Und dann, ja, waren wir jetzt ja noch vor 2 Tagen auf dem Affiliate Meetup von Finance Ads und Communication Ads, also generell der Vertical Ads Gruppe in Nürnberg, was ja auch nochmal spannend war. Ja, und im Think Tank. Also für uns war es auch sehr, sehr spannend, einfach auch mal wieder regelmäßig auch die Publisher zu sehen. Ich glaube, auch das Allerwichtigste, also ich muss mal gucken, wenn du sagst, K5 war gut, dann wäre das auch nochmal ein Punkt. Wo wir auch nochmal waren, war der Multichannel Day. Da haben wir auch ausgestellt. Das war sehr, sehr spannend. Das war jetzt halt mal weg von der klassischen Digital-Marketing-Bubble. Ja, mal gucken. Ich glaube, nächstes Jahr wird es ja auch nochmal spannend. Da gibt es ja im Endeffekt den globalen Avon Think Tank in Portugal.
Ja, das finde ich auch spannend. Eigentlich fand ich tatsächlich hier, das hat man in Berlin eigentlich ganz gut etabliert. Das war so eine feste Größe. Natürlich auch cool, wenn man sagt, komm, jetzt machen wir woanders und was anders. Aber da habe ich schon gedacht, ein bisschen schade, dass sich eigentlich jetzt so ein etabliertes Event da jetzt so ein bisschen dann aussetzt, muss ich sagen. Weil den fand ich schon auch immer ganz, ganz cool. Weil, was man vielleicht auch sagen muss, bei den Netzwerk-Events, also sei es jetzt ThinkTank oder letztlich auch, was die anderen Netzwerke machen, da werden natürlich deren Kunden mit eingeladen. Und da hat man einfach auch die Möglichkeit, sich mit vielen Advertisern auszutauschen. Muss ich leider sagen, was so ein bisschen sich meiner Meinung nach negativ oder einfach dahin entwickelt hat, ist, dass natürlich die Tactics und Affiliate Conference viel Austausch zwischen Technologieanbietern, Dienstleistungen, Agenturen geworden ist und tatsächlich Advertiser eine Minderheit geworden sind. Da würde mich freuen, wenn man da wieder den Turnaround schafft, dass da Affiliate Account Manager hingehen von den Advertiser, die Affiliate Manager hingeschickt werden, um da letztendlich neue Insights, Trends abzuholen von den Speakings und sich dort mit Publishern zu treffen und auszutauschen. Das ist viel jetzt Austausch geworden, finde ich, zwischen ich und Agenturen und anderen Dienstleistern. Man spricht drüber, wie es läuft. Und die eigentlichen Kunden sind leider in einer absoluten Minderheit.
Ja, und ich glaube auch da auch immer auch mal wichtig, also ich weiß noch, ich gehöre ja selber immer zu denen, die gerne auch über Probleme reden. Und ich weiß noch, ich hatte auch ein Gespräch mit Markus von Easy Marketing und meinte, Navid, es gibt einfach keine Probleme, es gibt Herausforderungen. Und ich glaube einfach auch mal, gerade auch bei uns auf den Messen, das hatte ich jetzt auch gesehen, auf der Dimexco hatten wir auch einen Affiliate-Marketing-Vortrag vom BVDW und es war sehr, sehr spannend, weil wir sehr viele Advertiser hatten, die das noch gar nicht gemacht haben und die wir darüber informiert haben. Und wir auch nicht nur immer irgendwie diese Heroes-Botschaften erzählt haben, sondern den positiven Aspekt. Ich glaube, auch dieses Jahr hat sich sehr, sehr viel entwickelt bei uns, auch gerade was die Placements angeht. Also wo wir auch drüber geredet haben, Vorgespräche, auch Commerce-Content, etc., dass wir auch darauf eingehen und auch Use-Cases darüber teilen. Weil das ist auch das, was Advertiser, glaube ich, interessiert und nicht die ganze Zeit irgendwie in unserer Problembubble sind, weil Probleme hat jede Industrie und auch jeder Online-Marketing-Kanal. Aber es geht, glaube ich, auch darum herauszustellen, was positiv passiert ist gerade in der Entwicklung. Und da würde ich jetzt halt auch einfach mal gerne sagen, deine positive Entwicklung, gerade vielleicht auch was Kooperation anging.
Ja, das hat mich tatsächlich auch bei der K5 eben begeistert, weil da waren sehr, sehr, sehr viele Advertiser und die haben sich tatsächlich mit Cases ausgetauscht. Also in den Vorträgen hat keiner, sag ich mal, seine Top-Cases ein großes Geheimnis gemacht. Also da war ich tatsächlich begeistert, auch waren jetzt keine Affiliate-Vorträge viel, aber Bräuniger hat einfach erzählt, was sie so macht, was sie so vorhaben und viele andere Brands auch. Und davon hatte einfach jeder einen Mehrwert. Und das fand ich eben sehr, sehr cool. Und da würde ich gerne auch bei den Affiliate-Events letztendlich wieder hin, was auch grundsätzlich schwierig ist, dass da Advertiser eben was erzählen wollte. Ich hatte ja das Advertiser-Panel gemacht. Da nochmal ein Dank an Teufel, My Theresa und die Kämpf, dass ich dir einfach gesagt haben, wir setzen uns jetzt dahin und sprechen, was wir machen im Affiliate-Marketing und warum wir es machen und was daran gut ist. Und da eben gibt's vieles dran und das müssten wir wieder mehr bringen, denke ich.
Definitiv. Also ich glaube einfach auch die guten Geschichten und davon gibt es ja einige. Also würde es keine guten Geschichten geben, hätten wir nicht alle eine Daseinsberechtigung. Ich glaube, ein Großteil von dem, was wir alle machen, ist wirklich inkrementell, bringt Mehrwert und stiftet Nutzen. Und ich glaube, darüber sollten wir auch mehr reden und den Rest halt einfach einbetten und dann halt einfach auch nicht ausblenden. Aber darüber haben wir halt einfach so auch sehr, sehr oft geredet. Und wenn du irgendwie wie ein Boomerang immer über dasselbe sprichst, ist das halt in meinen Augen auch sehr, sehr anstrengend. Was hattet ihr denn? Also was ich auch dieses Jahr für uns gesehen hatte, wir hatten halt super viele also echt wirklich positive Cases, wo wir auch mit großen Verlagshäusern gearbeitet haben oder auch mit Premium-Partnern, die wirklich Bock hatten auf Affiliate-Kooperationen, die dazu geholfen haben, dass auch unsere Advertiser in, sag ich mal, auch in Zielgruppen gezeigt wurden, die sie so gar nicht erreicht hatten. Also wir hatten eine sehr, sehr coole Aktion mit Express.de, wo wir wirklich auf der Hauptseite waren mit einem neuen Anbieter aus dem Balkonkraftwerk-Umfeld, was sehr, sehr spannend war, was sehr, sehr gut lief. Also wir hatten dasselbe auch bei Giga oder auch bei T-Online. Und das waren echt so Sachen, wo ich sage, hey, cool, da hat auch, sag ich mal, mein Herz dann gestrahlt, wo wir einfach wirklich tolle Commerce-Themen hatten, wo ich einfach auch bemerkt habe, dass auch der Publisher und der Advertiser darauf Bock hat, da eine Lösung zu finden, die für alle Seiten passt. Wie war es bei euch dieses Jahr?
Ja, also das kann ich tatsächlich bestätigen. Auch wir hatten mit Bauer Verlag, aber auch natürlich mit Burda, mit Axel Springer, hatten wir unsere Content-Commerce-Kampagnen und die werden immer positiver wahrgenommen. Also auch finde ich, dass sich da das Preis-Leistungs-Verhältnis schön angepasst hat, eben auch, sie waren mehr bereit, mehr Performance-Anteil zu übernehmen, also mehr eine Affiliate-Kooperation zu nehmen, natürlich für die redaktionelle Aufbereitung, wie sie es draufbringen. Über Native Ads war natürlich noch ein Fixanteil jetzt nicht dabei, aber das hat sich, finde ich, angenähert, verbessert und das haben wir auch so wahrgenommen, dass wir da auch zufriedene Publisher und mehr zufriedene Kunden hatten. Die Kunden wiederum haben wir aber auch mehr verstanden, okay, das ist nicht komplett rein, nur über CPO zu machen. Ich stehe woanders im Funnel, ich stehe woanders in der Journey. Wird ein bisschen mehr, dass man es auch mitmisst, ob man jetzt so monetarisiert oder so vergütet oder ob man sagt, okay, Vergütung ist Last Cookie. Ich messe aber mal mit und bewerte den Partner dann letztendlich anders, um zu wissen, okay, der ist dieses im Hybriden, der ist diesen Fixanteil noch wert, weil ich sehe jetzt einfach, wo dann aber Kontaktpunkte sind, dass letztendlich dann vielleicht auch, was wir ein bisschen mehr gemacht haben, dann eben wirklich, wo sich Kampagnen letztendlich gegenseitig ergänzen, also dann mit Erhöhungen von Cashback oder man gibt letztendlich den Content-Partner dann seinen Gutschein. Also da, finde ich, hat sich auch sehr positiv bewegt. Nichts Neues, aber ich finde, es ist relevanter geworden und gerade in Preisgefügen hat sich da was getan, hat sich da was verbessert.
Ja, definitiv. Und ich glaube halt einfach auch, dafür kriegen halt auch die Advertiser ein Bewusstsein, dass es halt einfach auch im Funnel-Bereich ist, den sie eigentlich normalerweise per se so gar nicht abgebildet bekommen. Eine andere Sache, die wir halt auch, also jetzt auch bemerkt haben, ist eine Sensibilität, leider nicht bei allen, aber doch eine Sensibilität bei dem Advertiser, was da eigentlich Traffic kostet und inwiefern man dann doch, wenn man gewisse Channels nutzen möchte, dass man da dementsprechend auch vernünftige Payouts zahlen muss. Ich glaube, wir hatten ja in den letzten Jahren immer auch einen Rückgang von Payouts. Und was wir jetzt auch dieses Jahr bemerkt haben, auch in unseren Gesprächen mit unseren Advertisern, ist, dass Leute auch bereit sind, für gewisse Placements Geld zu bezahlen und auch einfach nochmal den CPO signifikant zu erhöhen und auch einen Vergleich zu haben mit anderen Kanälen. Ich finde das immer so lustig, wenn man überlegt, wie der ROAS bei uns auf dem Affiliate-Kanal ist im Vergleich zum ROAS bei Google Ads oder im Paid Social, dass da natürlich einiges sich ändert und dass da die Akquirierungskosten signifikant höher sind und sie sich dann wundern, warum, wenn ich irgendwie einem CSS-Partner weniger Payout gebe, die irgendwie die Hälfte von den eigenen Akquirierungskosten ist, dass sich da halt nicht wirklich viel bewegt. Und ich glaube, da ist halt auch ein Punkt, wo wir auch als Agenturen, aber auch als Netzwerke auch mit den Advertisern reden müssen und einfach auch dafür ein Bewusstsein schaffen müssen, weil ich sehe halt noch immer auch da den Punkt, dass wir alle Seiten ja dazu kriegen müssen, dass wir zum Teil vielleicht auch vom Last Click weggehen, aber zum Teil halt auch einfach auch die Payouts wieder erhöhen. Für gewisse Partner natürlich nur.
Genau, vielleicht auch spannend, was wir auch als Case haben, weil du auch angesprochen hast, in der CSS-Landschaft hat sich was verändert mit den CSS-Partnern. Letztendlich, wenn das aber auch in-house gemacht ist, haben wir zum Beispiel den Case, dass die Partner, also im Affiliate-Kanal, einfach ein anderer Feed reingeschickt wird oder zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, meine Top-Seller, die mache ich letztendlich selber den Kanal und ein Drittel gebe ich an die Partner und die machen das dann teilweise auch besser oder anders. Oder ich kriege da meine Reichweite, wo ich sage, okay, so ein bisschen spiele ich die dann gar nicht aus. Da kann ich mich auf meinen Anteil von Produkten, die ich da machen möchte, konzentrieren. Und den Rest gebe ich hier an 2, 3 CSS-Partner. Und da gibt es eben auch neue Möglichkeiten und so nutze ich trotzdem den Kanal und das dann auf reiner Performance-Basis, also auch letztendlich eine super Geschichte.
Das sieht auch sehr, sehr spannend an.
Ja.
Was gibt es sonst noch Neues oder gut Tolles?
Ja, wir haben es ganz kurz anfangs mal erwähnt oder schon jetzt ein paar Mal gehabt. Man darf natürlich 2024 nicht abschließend Rückblick ohne KI. Wo würdest du sagen, wo gibt es die schon in der Affiliate-Landschaft? Ich denke mal, richtig angekommen ist es in der Kreation, also in der Erstellung von Bildern und letztendlich in Texten, also einfach in der Content-Produktion. Da ist es einfach angekommen, man ist schneller. Viel Spannendes gehört von Advertiser, die jetzt wirklich ihre Produktbilder von der KI machen, letztendlich lassen. Okay. Viel auf Fotoshootings und da verzichten können. Also einen Schuh zum Beispiel oder ein Kleid, letztendlich sehr gut, sehr, man erkennt den Unterschied nicht überall auf der Welt präsentieren kann, bei jedem Wetter, bei jedem Licht, in jeder Stadt, ohne dahin fahren zu müssen und ein Foto zu machen. Ich glaube, das war für die Advertiser natürlich, was jetzt bei uns im Affiliate am Ende, wo es dann um geht, das Kleid zu verkaufen und in dem Performance-Marketing, da ist es dann letztendlich schon alles da. Ganz klar natürlich Analysen, also Auswertungen. Es gibt ja auch dieses Affiliate AI als Beispiel. Wir nutzen das tatsächlich mittlerweile sehr gut. Das ist aber Betriebsgeheimnis in der Publisher-Akquise. Haben uns da sehr intensiv beschäftigt. Also trotz, dass ChatGPT jetzt zum Beispiel speziell nicht auf Google zugreifen kann, sondern eben nur auf Bing. Ja, es ist da, aber ich habe am Anfang schon gesagt, so gerade viel finden, viel probieren. Es kommen auch ständig neue Tools, aber gerade in Auswertungen, da habe ich auch noch einen spannenden Case als Tipp, den ich jetzt aber mal so weit verrate. Wenn man als Brand oder als Shop mal, gerade wenn wir jetzt über MyDeals auch schon gesprochen haben, man kann relativ schnell einfach die ganzen Seiten kopieren, also das letzte halbe Jahr, das letzte Jahr und dann fragen, was war eigentlich mein bester Deal, welcher lief am heißesten? Und da kriegt man relativ schnell eine Auswertung, wo reagieren die User, um dann eben tatsächlich, wenn ich mal irgendwie die KPI habe, wirklich verkaufte Items etc., kann ich da relativ schnell rausfinden, von welchem Produkt. Man kann dann eben nur seine eigenen Deals, aber wenn man Retailer ist, auch einfach sagen, hier Adidas-Schuh den und die Marke gehen ja zurück und weiß, okay, zu welchem Preis läuft das Ding heiß. Und das kriegt man raus, ohne dass man jemanden hinsetzt, der so eine Stunde zurückklickt und wirklich schaut, sondern im Endeffekt weiß ich in 3-4 Minuten, welche Deals heiß laufen und welche nicht.
Ja, ich glaube halt, das wird halt auch so krass, wenn du es einfach auch noch schaffst, auch mit einem relativ einfachen Setup Daten zu analysieren und einfach auch Daten zur Verfügung zu haben und zu gucken, was hat denn funktioniert und was hat nicht funktioniert. Weil ein Großteil war ja immer so, man hat es probiert und es hat nicht funktioniert. Und immer dieses Warum hat ja zum Teil gefehlt, weil es auch einfach viel zu aufwendig war. Ich glaube, da geht auch noch einiges und zum anderen natürlich auch wirklich Publisher-Akquise. Ich glaube, da wird uns halt auch KI so krass beschleunigen, um einfach auch diese klassische SERP-Analyse, die man ja früher gemacht hat, kannst du ja im Endeffekt dann noch komplett darüber bilden. Das ist, glaube ich, halt auch echt ein Schritt, den man gehen kann oder gehen sollte, um einfach auch die Effizienz zu steigern. Aber cool, dass ihr, das heißt bei euch, ihr nutzt dann und testet einfach unterschiedliche Tools einfach regelmäßig aus und guckt, ob das funktioniert.
Genau. Also ich hoffe jetzt nicht, irgendwelche verbotenen Internas rauszuhauen, aber wir haben natürlich in jeder Abteilung, wir sind eine Full-Service-Agentur, aber jede Abteilung hat praktisch so einen KI-AI-Pionier, der wirklich seine Zeit, seine Ressource hat, sich da auch umzuschauen, um zu testen. Und dann kommt man letztendlich immer wieder letztendlich zusammen, weil es geht natürlich nicht nur um Produkte oder ganz speziell, sondern es geht auch einfach easy und das ist ja klar, einfach um interne Prozesse. Wo kann man das letztendlich nutzen, um schneller zu sein? Um wieder Ressourcen auf Strategisches zu packen und wie auch immer. Mhm. Das soll ja der ganz große Kniff sein. Oder wie es zu sehen, einfach die, sei es jetzt ein ChatGPT oder eben ein anderes Tool, wirklich zu sagen, hier hockt nochmal ein Kollege, der mir super schnell Dinge zusammentippen kann, zusammentragen kann, zusammenfassen kann, aber inzwischen auch gut analysieren kann und neue Ansätze letztendlich bringen. Aber es ist natürlich nicht so, dass man sagt, ich frage den was mit 3 Sätzen und ich habe meine Antwort. Sondern das ist schon cool. Also auch das Prompten zu lernen ist schon eine spannende Sache. Das wird sich zwar auch ständig ändern. Und ja, das ist auf jeden Fall da jetzt einfach spannend, wie es weitergeht. Aber das ist angekommen 2024. Und da ist, wie schon gesagt, also was da für neue Publisher-Modelle entstehen, gibt's ja auch schon ganz viele Ansätze. Ist natürlich alles immer hinsichtlich, was schlage ich den Endkunden jetzt vor? Früher waren es irgendwelche Algorithmen, der hat das und das geklickt, angeschaut, gemacht. Schlage ich ihn logischerweise das vor? Jetzt kann da einfach nochmal mehr, also auch um die Ecke, die Technologie, um die Ecke denken, um das jetzt mal wirklich als KI dann zu sagen und ihm vielleicht was vorschlagen, wo jetzt der Algorithmus nicht kann und da vielleicht auch wieder einen neuen Mehrwert zu schaffen. Aber wer weiß, was sich da noch alles entwickeln kann.
Ah, wir sind ja gerade noch in der Kinderschuhen, aber ich finde es halt spannend. Also ich glaube halt auch, wenn man nur bedenkst, wie viel Zeit, also auch gerade wir im Affiliate-Kanal doch für Recherche händisch gebraucht haben, wo ich mir mal gedacht habe, okay, wo ist da der Return of Ad Spend oder auch der Return of Invest für den Advertiser? ich glaube, wir waren ja schon immer auch ein Kanal, der relativ manuell gearbeitet hat im Vergleich zu, ich meine, bei Meta hast du halt im Endeffekt ein Dashboard und kippst da die Sachen rein. Und dass man da halt einfach guckt, wie ihr es ja auch schon macht, ne, einfach die Prozesse irgendwie leaner macht und effizienter macht. Und ich glaube, da hilft der KI enorm weiter. Wir sind, glaube ich, gerade echt noch am Anfang. Wir sehen ja wenigstens auch noch die Innovation. Also wir versuchen das jetzt auch umzusetzen und haben auch einen, der dediziert eigentlich nichts anderes macht außer KI.
Ja.
Und einfach Prozesse checkt von Account Managern, von unseren Sales, um zu gucken, wie er da unterstützen kann. Und ich glaube, da ist es einfach auch wichtig, ja, einfach auch Ressourcen ja zu bündeln und halt auch darin zu investieren, weil das wird im Nachhinein uns, glaube ich, alle auch beschleunigen.
Ja, ich bin auch von den Netzwerken, ja, das haben ja viele ihre Newsletter-Tools gebaut. Jetzt, wenn du dich noch einfach gibst einen Gutscheincode an und hast einen fertigen Newsletter da, brauchst du noch klicken, dann geht ein, also da gibt's auch so viele Ansätze, Möglichkeiten. Wie gesagt, was ist dann wirklich immer groß, klein, was ist nice to have oder so, das wird sich dann noch alles herauskristallisieren, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass da jeder dran ist und weiß, was es kann, wird, aber auch da tut sich ja so viel und ja, da freue ich mich aber auch auf 2025.
Cool. So, Tom, dann sind wir, glaube ich, auch schon gerade am Ende. Hast du noch was, wo du sagst, das haben wir noch nicht abgegolten, da müssen wir noch drüber sprechen?
Ich glaube, war ein super Rückblick. Also, wenn noch jemand irgendwie was einfällt, darf er sich natürlich melden. Wir packen ja ein paar Links rein, hast du schon gesagt, wo man selber auch nochmal was nachlesen kann. Ich denke, es werden auch wieder viele Zusammenfassungen in Schriftform letztendlich kommen, auf Blogbeiträgen von den Netzwerken. Und was wir jetzt noch nicht so groß besprechen konnten, war so ein bisschen Black Friday, wie dieses Jahr lief, weil da fehlt noch so ein bisschen die finalen Auswirkungen, ist jetzt ganz frisch erst drum mit auch Cyber Monday, wenn man es so ein bisschen ranhängt. Und ja, das können wir dann einfach mal jeder selber nochmal beurteilen. Aber da liefern die Netzwerke auch mal ein paar spannende Insights und Auswertungen.
Ja.
Und da sind wir auch einfach mal gespannt.
Cool, sonst kommt ja auch noch auf jeden Fall bei euch auch noch der Affiliate Report bald raus. Also beziehungsweise
genau, der Trend Report kommt wieder im Januar. Der ist in Arbeit. Die Umfrage ist ja auch schon soweit geschlossen. Vielleicht auch trotzdem die Kollegen von Protractor wieder lobend zu erwähnen. Ja. Auch wieder mit ihren E-Book 3.0. Also auch ein absolutes Mehrwert für die Branche. An der Stelle vielleicht noch zu erwähnen, das kam ja auch dieses Jahr. Und ja, dann haben wir jetzt ganz vieles.
Das ist auf jeden Fall, also ich würde auch noch dazu, jeder, der gerade Newbies, aber auch sonst, also das ist auf jeden Fall das Projector-Buch, gerade jetzt auch die neue Version, die liegt bei uns und die geben wir jedem. Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, auch einfach wichtig, auch als Grundlagenbuch. Ich glaube, was haben wir sonst noch? Sonst ist, glaube ich, auch noch, ja, Black Friday. Also das Einzige, was, also ich, wie schon gesagt, ich habe noch gar keine Auswertung gemacht. Das Einzige, was für mich so gefühlt noch irgendwie ist es länger geworden. Irgendwie ab Singles Day habe ich irgendwie erlebt, dass es so Pre-Sales-Phasen gab und das geht jetzt auch noch irgendwie weiter bis Weihnachten. Irgendwie kommt es mir so vor, dass sich die Zeit irgendwie für die Black Week immer verlängert.
Das hat die Grüße da an der Stelle, die liebe Kimberly von Teufel auch gesagt in meinem Panel auf der Conference, dass da wirklich Überlegungen sind, halt eben, ist ja schon immer so diese Kaufkraft dann halt dann als Erste, ne, so diese Prime Days sind dann irgendwie so vorgelagert, weil man will natürlich die Kaufkraft dann abgreifen und irgendwie der Erste sein mit seinem Angebot, dass man es halt bei ihm kauft und das ist dann immer länger und früher geworden, also es ist irgendwann kein Tag mehr, es war schon lange dann Black Week und dann Black Month und dann jetzt Black halbes Jahr und was weiß ich, wo das alles noch hingeht. Aber dieses Jahr war es natürlich ein spannender Tag, das glaube ich schon mehrmals gesagt, darum bin ich gespannt auf die Auswertungen, weil es natürlich am 29.11. schon in Deutschland viel, viel Weihnachtsgeld auf Konten war. Und das Jahr davor war es, glaube ich, der 24. oder so. Ja. Also normalerweise in sehr viel Prozent der Fällen vor der Lohnauszahlung. Und diesmal war eben vielleicht auch mal ein bisschen mehr Geld da. Und da bin ich mal gespannt, ob sich das irgendwo gezeigt hat. Aber wir haben natürlich trotzdem das große Thema Konsumzurückhaltung. Vielleicht, das hat sich ja durch das ganze Jahr gezogen, ist jetzt meines Erachtens oder was man so liest, auch nicht der große Change 25 zu erwarten. Es sind natürlich so viele Fragezeichen, wie jetzt Trump etc. sich auswirkt. Und da vielleicht aber auch spannend, ob die Leute ein bisschen ihr Geld zurückgehalten haben und auf echte Angebote gewartet haben. Ah, das habe ich dir auch noch rübergeschickt, dieses Urteil zu den Rabatten, dass tatsächlich eben ich nicht einfach ein, zwei Wochen vorher den Preis mal anheben kann und dann schön Streichpreis zu haben, sondern wirklich der Rabatt, der Preis, Nachlass, ob es jetzt ein Euro wert ist oder ein Prozent, der muss eine gewisse Echtheit haben. Also da auch gerne das Urteil nachlesen, was sicherlich
auch aus.
Packen wir auch mit rein, was das letztlich bestimmt noch für Prime Days etc. für eine Auswirkung hat. Und boah, jetzt glaube ich, haben wir aber wirklich alles.
Voll. Tom, es war wieder ein Träumchen mit dir. Es ist immer schön, mit dir zu reden. Wir sollten es eigentlich viel öfters machen als nur einmal im Jahr. Und vielen lieben Dank auch wieder, dass du auch bereit warst, dass wir uns wieder zusammentun. Es macht immer sehr viel Spaß, mit dir das Jahr zurückzublicken.
Ja, war wieder auch mega gut und ich glaube, da kommt dann auch viel nochmal was zusammen und auf allen Hören hat es auch entsprechend gefallen. Und dann können wir sagen, frohe Weihnachten und guten Rutsch. Vielleicht noch an einer Stelle, 19.12. haben wir noch dieses Affiliate Meetup, digitales Event, kann man sich über den Affiliate Blog Club einfach anmelden, ist aber jetzt auch schon überall über unsere Reichweite zu sehen. Einfach umsonst anmelden, gibt's auch nochmal so einen kurzen Rückblick, Ausblick, sondern nochmal kurz austauschen. Ja, das Affiliate Blog Club digital Meetup am 19.12. und jetzt aber frohe Weihnachten, frohes Neues.
Alles klar. Auch dazu packen wir auch nochmal den Link in den Shownotes. Also ich kann es nur empfehlen, macht auch mal sehr, sehr viel Spaß.
Alles
klar.
Und alle, die es noch nicht hatten, eine feuchtfröhliche, schöne Weihnachtsfeier dürfen sich auch wünschen. Feiert euch und dann ciao.